Internationale Entwicklungsfinanzierungskonferenz 2025 in Madrid in Verbindung mit einem Gespräch mit Dr. Katrin Bernsemann von Eidos und Dr. Dustin Schäfer von Urgewalt e.V. Ich darf Frau Dr. Katrin Bernsemann begrüßen. Sie ist seit 2000 Senior Researcher und Projektleiterin bei Eidos. Wir haben ja neulich ein großes Jubiläum gefeiert von Eidos. Und ihre Forschungs- und Politikberatungsschwerpunkte liegen in Bereichen Entwicklungsfinanzierung, nachhaltige Finanzierung und internationale Finanzarchitektur. Sie sind seit 23 Jahren in der Forschung und Politikberatung für verschiedene nationale und internationale öffentliche Institutionen tätig, also eine reiche Expertise und Erfahrung. Und ich begrüße außerdem auch Dr. Dustin Schäfer. Er ist Teamleiter des Kampagnenteams Multilaterale Finanzinstitutionen bei Urgewalt e.V. Er hat an der Universität Kassel im Fachbereich Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien promoviert. Urgewalt ist ein Verein, der sich als Umwelt- und Menschenrechtsorganisation engagiert, also eine NGO. Aber wir beginnen mit der mündlichen Unterrichtung durch den parlamentarischen Staatssekretär Annen. Und dann folgt ein Eingangsstatement von Frau Dr. Bernsemann und Dr. Schäfer von jeweils 5 Minuten. Dann haben wir noch 2 Frage- und Antwortrunden zu 4 Minuten vorgesehen, beziehungsweise 2 Minuten vorgesehen. Dann müssten wir eigentlich um 12.50 Uhr damit durch sein. Ich bitte Sie, Herr Annen, beginnen Sie die Redepart.
Ja, Vorsitzender, vielen Dank. Ich würde mich jetzt erst mal auf den Bereich Unterrichtung zur bevorstehenden Frühjahrstagung konzentrieren, wenn Sie damit einverstanden sind. Sie wissen, die steht unmittelbar bevor. Die Ministerin und ich und eine Delegation des BMZ werden nach Washington reisen. Wir gehen davon aus, dass natürlich die geopolitischen Fragen, die im Grunde genommen im Moment alle internationalen Foren mit überlagern, auch dort eine Rolle spielen werden. Deswegen rechne ich ehrlich gesagt nicht mit einem Abschlusskommuniqué, aber das hat uns trotzdem sozusagen auch in der letzten Zeit nicht daran gehindert, substanziell in der Sache Fortschritte zu machen. Die Weltbank ist nach unserer Erfahrung durchaus ein Ort, in dem diese Form der Zusammenarbeit, die zum Teil in anderen sehr politisierten Kontexten immer schwieriger wird, durchaus noch möglich ist. Und wir wollen eben diese Gelegenheiten dazu auch nutzen, die Bank weiter mit einem entschlossenen Reformkurs auf die heutigen Herausforderungen einzustellen. Ich glaube, ich kann so ein bisschen voraussetzen hier in diesem Kreis, der das ja sehr genau mit begleitet und, wie ich auch sagen muss, mit einer gewissen Form der Dankbarkeit auch unterstützt hat, dass Sie informiert sind sozusagen über die Eckpfeiler unserer Reformbemühungen, die Ministerin Schulz gemeinsam mit der amerikanischen Finanzministerin Yellen vor einiger Zeit auf den Weg gebracht hat. Und wir werden sicherlich die Frühjahrstagung auch nutzen, so wie die letzte Jahrestagung auch ein bisschen zu schauen, was es da im Bereich Umsetzung der Capital Adequacy Framework Recommendations passiert. Wie werten wir das aus? Aber unser Anliegen ist, dass wir uns jetzt nicht ausruhen, sozusagen. Wir haben Geld mobilisiert dadurch, dass die Bank jetzt ein bisschen risikofreudiger geworden ist. Da haben wir mit vielen like-minded lange für gearbeitet. Aber wichtig ist, dass wir jetzt tatsächlich in die Umsetzung gehen. Und die Umsetzung bedeutet natürlich mehr als jetzt nur die zusätzlichen Milliarden, die in den nächsten Jahren ausgeliehen werden können, sondern die Bank auch inhaltlich auf das besser vorzubereiten, was ansteht. Und das bedeutet aus unserer Sicht eben die Finanzierung von globalen öffentlichen Gütern. Die Bank muss besser werden, auch im Bereich Klimafinanzierung. Und gleichzeitig ist es aus unserer Sicht eben wichtig, damit die Weltbank auch als Institution, die von so vielen Ländern getragen wird und auch auf die so viele Länder angewiesen wird, weiterhin die notwendige Kohärenz aufweist, dass wir deswegen explizit unterstreichen noch einmal, dass wir da nicht der Meinung sind, dass das zulasten der klassischen Fragen von Armutsbekämpfung gehen darf. Wo wird das konkret? Es wird unter anderem dann konkret, wenn es um die Umsetzung geht. Zum ersten Mal haben wir jetzt mit der neuen Scorecard für die Bank ein Ziel- und Indikatoren-System eingeführt, was mit dazu beitragen wird, dass diese Punkte auch verankert werden. Wir haben sehr dafür gearbeitet, dass dort Aspekte wie Ungleichheit beispielsweise mit vorkommt in den Kriterien. Das Thema Biodiversität ist mit aufgenommen worden. Da waren wir in Marrakesch noch nicht so richtig optimistisch, dass das gelingen würde. Das haben wir aber geschafft. Und das ist, glaube ich, erstmal ein gutes Zeichen. Ich will auch darauf hinweisen, dass wir jetzt ein Rahmenwerk für finanzielle Anreize vorliegen haben, Framework for Financial Incentives. Das klingt wie alles bei der Bank technisch, aber es verbirgt sich dahinter substanzieller Fortschritt aus unserer Sicht. Die Bank schafft damit ein Anreizsystem für Länder mit mittlerem Einkommen, um gezielt Investitionen eben dort hinleiten zu können, von denen wir glauben, dass es notwendig ist, eben im Bereich Global Public Goods, über Zinsvergünstigungen, längere Laufzeiten von Krediten, ein höheres Volumen. Das ist sozusagen mit ein Herzstück der Weltbankreform. Und Sie wissen, dass der Bundeskanzler am Rande des G20-Gipfels im letzten Jahr 305 Millionen Euro in Form von Hybridkapital angekündigt hat. Das ist, sage ich mal, ein Punkt, der die inhaltlichen Aussagen der letzten Jahre jetzt sozusagen können Sie den Ton da ausmachen? Ja. Also aus unserer Sicht ist es deswegen halt sehr, sehr wichtig, weil wir damit auch eine hohe Glaubwürdigkeit haben, dass wir nicht nur reden über eine Neuausrichtung, sondern dass wir auch das mit Geld unterlegen. Wir hatten damals die Hoffnung, dass dieser Schritt, der erste Schritt in Richtung Hybridkapital mit eigenen Finanzen unterlegt, so ein bisschen etwas wie eine Dynamik auslöst. Und wir sehen das auch heute, dass das passiert ist. Viele Länder haben sich angeschlossen. Daran werden wir miteinander weiterarbeiten. Ich will noch das Stichwort nennen, weil ich schon sehe, ich überziehe sonst die Zeit. Das Stichwort One World Bank Group, also dass die Bank besser mit den unterschiedlichen Sektoren zusammenarbeiten muss. Und wir werden mit Sicherheit bei der Frühjahrstagung auch über das Replenishment von EIDA sprechen. Das ist natürlich das, was die Bank im Moment sehr beschäftigt. Wir haben jetzt auch hier gerade ein Gespräch mit den zuständigen Vizepräsidenten gehabt. Vielen Dank nochmal da für die Organisation. Und da werden wir sicherlich sowohl die Ministerin als auch ich die eine oder andere Gesprächsrunde zu haben. Hat eine hohe Bedeutung auch für das Thema Glaubwürdigkeit. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt konkrete Ankündigungen machen können, weil das ja auch mit finanzieller Unterlegung und damit auch am Ende eine Entscheidung des Parlaments zusammenhängt. Hier mache ich einen Punkt, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Und wir kämen nun zu Frau Dr. Behrensmann.
Es geht um die, welche Reformen sollen bei der vierten Financing for Development-Konferenz vorangetrieben werden, um die Finanzierung der 2030-Agenda zu gewährleisten, beziehungsweise sie die Finanzierungslücke möglichst gering zu halten. Dabei gehe ich kurz auf drei Reformgebiete ein: Steuern, Verschuldung, Sustainable und ganz kurz auf Sustainable Finance. Steuereinnahmen sind ja die wichtigste Finanzierungsquelle für Entwicklungsländer. Damit ist auf der einen Seite besteht ein großes Potenzial zur Mobilisierung von großen Finanzvolumina und die Korrektur von Ungleichheiten. Steuerreformen sind wichtig auf der nationalen und auf der internationalen Ebene. Ich würde mich hier auf die internationale Ebene konzentrieren. International gehen unheimlich viele Steuereinnahmen verloren durch illegale Finanzströme und Steuerhinterziehung. Allein die Afrikanische Union schätzt, dass alleine 50 bis 80 Milliarden US-Dollar verloren gehen durch illegale Finanzströme. Hier gibt es einen Vorschlag, gibt es verschiedene Vorschläge und verschiedene Instrumente von der OECD, wie zum Beispiel das globale Forum für Transparenz und Informationsaustausch und auch das inklusive Rahmenwerk zur Bekämpfung von Erosion der Steuerbasen und Gewinnverlagerung. Aber ich möchte hier eingehen auf den Vorschlag, eine UN-Steuerkonvention einzurichten. Das bedeutet eine Vertiefung der internationalen Steuerkooperation unter dem Dach der VN. Es bedeutet trotzdem weiterhin, dass man die Expertise der OECD nutzen würde. Aber man würde eben große strategische Entscheidungen bei der VN treffen. Des Weiteren wäre es wichtig, die Steuervergünstigungen zu reduzieren. Etwa ein Viertel der Steuereinnahmen gehen dadurch verloren. Das EIDOS, unser Institut, hat da auch eine weltweit einzigartige Datenbank erstellt. Das ist sind wichtige Reformen für die FFD-Konferenz im Bereich Verschuldung. Ist es wichtig, Reformen durchzuführen, weil viele Entwicklungsländer sehr hoch verschuldet sind, besonders die Niedrigeinkommensländer. Es gibt hier das G20 Common Framework for Debt Treatment beyond DSSI. Dieses Rahmenwerk ist im Moment das einzige, was große Schuldenumstrukturierungen und Schuldenerlasse gewährleisten kann. Allerdings, und es ist auch ein Ansatz in die richtige Richtung, weil jetzt neben den Pariser Club-Mitgliedern, die westliche Staaten im Wesentlichen sind, auch G20-Länder wie China und Indien, die große Kreditgeber in Entwicklungsländern sind, mit eingebunden werden können. Es geht also in die richtige Richtung, aber bisher gibt es nur eine geringe Beteiligung, nämlich von nur 4 Ländern. Deswegen wäre es wichtig, dieses Common Framework zu reformieren. Es sollten bessere Anreize gesetzt werden für die Beteiligung privater und bilateraler und auch multilateraler öffentlicher Gläubiger. Die Transparenz sollte erhöht werden über die Verschuldungslage. Und es sollten eventuell innovative Ansätze genutzt werden, wie zum Beispiel Verhaltensregeln, Codes of Conduct für Gläubiger und Schuldner während und vor einer Schuldenverhandlung. Und hierzu gab es ja von der G20 unter der 2017er deutschen Präsidentschaft auch einen Vorschlag zu. Und diese verschiedenen Instrumente, so ein Code of Conduct, besseres Debt Management, sollten auch mit dem Common Framework besser verknüpft werden. Jetzt, und das ist wichtig, dass dies auf der FFD-Konferenz diskutiert wird. Als Drittes gehe ich jetzt noch kurz auf das Gebiet Sustainable Finance ein. Sustainable Finance ist wichtig, weil man Investitionen in nachhaltige Verwendungen lenken muss. Das Problem ist aber, es gibt hohe Informationsdefizite darüber, ob die Investitionen auch tatsächlich grün sind. Also die Gefahr von Greenwashing und auch Social Washing. Dafür ist es wichtig, eine Sustainable Finance Strategie aufzubauen, die Elemente enthält, wie zum Beispiel Taxonomien, Offenlegungsrichtlinien für Unternehmen oder auch andere Standards. Das Problem ist aber, es gibt im Moment auf der Welt eine Fragmentierung von sehr vielen verschiedenen Standards, die EU-Sustainable Finance Strategie, China und andere. Und hier müsste es eine Vereinheitlichung geben. Die Vereinheitlichung wiederum ist dann ein Problem, wenn man diese auf Entwicklungsländer anwendet, weil Entwicklungsländer nicht so entwickelte Finanzmärkte haben, Institutionen und so weiter. Und deswegen muss man hier einen Weg finden zwischen einer Vereinheitlichung und einem praktikablen Weg, dass man diese Sustainable Finance Strategien auch für Entwicklungsländer anwenden kann. Das kurz zu Sustainable Finance. Als Schlussfolgerung möchte ich hier auf den Weg geben, dass ich denke, dass die FFD-Konferenz eine sehr wichtige Konferenz ist, weil Entwicklungsfinanzierung einfach wichtig ist für die Umsetzung der 2030-Agenda. Es besteht eine Finanzierungslücke von 2,4 bis 4 Billionen US-Dollar jährlich für Entwicklungsländer, um die Sustainable Development Goals zu erreichen. Das heißt, diese Konferenz kann vor allem auch im Ablauf mit den anderen Konferenzen, HSC, also Hamburg Sustainability Conference, dem Summit for the Global Future und den Weltbank-IWF-Tagungen, auf den verschiedenen Schritten kann es doch zu kooperativen und wichtigen Lösungen kommen, um die Entwicklungsfinanzierung voranzutreiben. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Und wir kämen jetzt zum Eingangsstatement von Dr. Dustin Schäfer, der uns über Zoom zugeschaltet ist oder über Teams, wie auch immer. Über WebEx, also gut, nehmen wir mal WebEx heute. Herr Schäfer, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, die Folgen der Klimakrise sind bereits weitreichender als angenommen. Und trotzdem stecken die Regierungen weiterhin Milliarden von Dollar an öffentlichen Geldern in die größte Quelle von Treibhausgasemissionen, fossile Brennstoffe. Viele dieser Milliarden fließen zunehmend über intransparente, indirekte Finanzierungsinstrumente, auch bei der Weltbank, um die es hier heute geht. Die Weltbank ist allerdings aufgrund der Tatsache, dass nahezu alle Staaten vertreten sind, ein zentrales Forum für die internationale Klima- und Menschenrechtspolitik. Von ihr aus werden wichtige Impulse in die globale politische Ökonomie gesendet, im positiven wie auch im negativen Sinne. Deutschland kommt dabei als viertgrößter Anteilseigner der Weltbank eine große Verantwortung zu. Die Weltbank gibt nun im Development Committee Paper vom 29. März an, der größte multilaterale Geber für Klimafinanzierung zu sein und bis zum Ende des Fiskaljahres 2025 45% des Portfolios für Klimafinanzierung zu vergeben. Dementgegen haben jedoch mindestens schon 3 Studien festgestellt, dass die Angaben und Erhebungsmethoden zur Klimafinanzierung zu großen Teilen nicht nachvollziehbar und inkonsistent sind und damit große Zweifel an der Qualität der Daten bestehen. Auch der Ansatz, um die Kreditvergabe Paris-kompatibel zu gestalten, wird der Klimakrise derzeit nicht gerecht. Er enthält Schlupflöcher, die es der Bank ermöglichen, weiterhin Projekte indirekt von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Ein besonders problematisches Finanzierungsinstrument, welches ich hier hervorheben möchte, ist die Handelsfinanzierung des Privatsektorarms der IFC. Die Handelsfinanzierung macht unseren Schätzungen zufolge über 60% des Portfolios der IFC aus und wird zudem im Rahmen des Private Sector Windows mit Geldern der IDA vermischt. Es gibt zudem einen Mangel an Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und selbst gegenüber dem Aufsichtsrat der Bank. Es ist zudem völlig inakzeptabel, dass nicht alle Handelsfinanzierungsprogramme in IFC-Jahresbericht aufgenommen werden und damit unvollständige Zahlen veröffentlicht werden. Die Zusagen der Weltbank, die Unterstützung für Fossile einzustellen, gelten nicht für die Handelsfinanzierung. Wir schätzen demnach, dass im Geschäftsjahr 2022 etwa 3,7 Milliarden Dollar der IFC-Handelsfinanzierung allein in den Öl- und Gassektor geflossen sein könnten. Dieses Geld sollte vor dem Hintergrund knapper Haushalte auch als bisher ungenutztes Mobilisierungspotenzial betrachtet werden. Ein weiterer zentraler Bereich, in dem sich die deutsche Bundesregierung seinen Einfluss geltend machen sollte während der Frühjahrstagung, ist die Rechenschaftspflicht denjenigen gegenüber, die von den Aktivitäten der Bank profitieren sollen. Im Rahmen des Bridge International Academies Projekt und dem dort aufgedeckten sexuellen Missbrauch von Kindern gibt es ernsthafte Hinweise darauf, dass das Management der IFC versucht hat, sich in die Untersuchung des eigenen Beschwerdemechanismus, dem CEO, einzumischen. Darüber hinaus ist es in diesem Fall bis heute nicht gelungen, dem Management einen Aktionsplan abzuverlangen, der eine direkte finanzielle Entschädigung für die Opfer vorsieht. Das Management hat sich wiederholt geweigert, sich konstruktiv im Rahmen des Beschwerdeprozesses einzubringen, und dieses Verhalten stellt dabei in Frage, ob dem Privatsektorarm der Weltbankgruppe noch mehr finanzielle Mittel anvertraut werden können. Im erwähnten Development Committee Paper werden zudem weitreichende Änderungen aufgeführt, die sich auf die Fähigkeit auswirken, das Management zu überwachen und es zur Rechenschaft zu ziehen. Es sieht vor, die im Rahmen des IFC-Plattformansatzes an das Management delegierte Kreditzusage macht, auch auf die Weltbank auszudehnen. Zudem wird im Sinne einer schnelleren Kreditvergabe die Umsetzung des Umwelt- und Sozialrahmenwerks, dem ISF, gestrafft. Das Management will zudem weiter daran arbeiten, den Zeit- und Dokumentationsaufwand für Projektvorbereitung weiter zu reduzieren. Gleichzeitig werden Anreize für die Mitarbeiterinnen geschaffen, in fragilen und von Konflikten betroffenen Staaten zu investieren und private Investoren beispielsweise über das Private Sector Investment Lab in die Finanzierung einzubinden. Die Weltbankgruppe sollte sich jedoch nicht nur auf die Verringerung finanzieller Risiken für Investoren fokussieren, sondern muss auch die zusätzlichen Risiken für die Menschen und die Umwelt berücksichtigen, die aus dem Reformprozess resultieren. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass die Bundesregierung Anstrengungen unternehmen sollte nächste Woche, um die Befugnisse zur Überwachung des Management durch den Aufsichtsrat und die Beschwerdemechanismen zu stärken. Gelegenheiten, dies zu tun, ergeben sich unter anderem aus der vom Präsident Ajay Banga angekündigten externen Untersuchung zu den Vorwürfen der Einmischung im Bridge Academies Fall, dem Reformprozess zur Einführung eines Abhilferahmenwerks sowie die aktuelle Überprüfung des Beschwerdemechanismus des öffentlichen Sektors der Weltbank, die die Arbeit des Inspection Panels betrifft. Die diesjährige Frühjahrstagung der Weltbank stellt demnach eine besonders wichtige Gelegenheit dar, um das Vertrauen in die Weltbank und damit auch den Multilateralismus zu stärken. Und nicht zuletzt ist es die anstehende Präsidentschaftswahl der USA, die es erfordert, den Reformprozess der Weltbank im doppelten Sinne nachhaltig festzuschreiben. Die Bigger Bank wird kommen, daran bestehen wenig Zweifel. Inwiefern das Geld, das Mehr an Geld, auch tatsächlich auf die SDGs einzahlen wird und diese nicht unterläuft, hängt auch von dem politischen Willen Deutschlands ab, sich nächste Woche für eine Better Bank stark zu machen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für Ihr Eingangsstatement. Ich würde noch ganz gern noch mal zurückblenden. Und zwar, wir haben in der Überschrift auch stehen, im Vorfeld der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF. Und dazu haben wir einen Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen bei uns, der uns hier auch noch zwei, drei Sätze sagen will. Denn wir haben jetzt bisher über Weltbank gesprochen, aber IWF haben wir jetzt noch nicht berücksichtigt. Ich glaube, das macht eine sinnvolle Ergänzung, wenn Sie uns vielleicht in ein, zwei Minuten noch das Wesentliche dazu sagen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Von Kleist ist mein Name, amtierender Unterabteilungsleiter für all diese Fragen. Folgende Punkte. Erstens, wir werden uns freuen, die zweite Amtszeit von Kristalina Georgieva, die jetzt beschlossen wurde, zu begrüßen. Zweiter Punkt, der IWF ist und bleibt sehr stark und ausreichend finanziert. Das ist allerdings eine monetäre Finanzierung und damit beschränkt sich die Verausgabung der Mittel auf das Mandat des IWF, also sprich insbesondere die Wahrung der globalen Finanzstabilität. Und die stehen nicht bereit für entwicklungspolitische oder andere Zwecke, so sinnvoll diese auch sein mögen. In dem Mittelpunkt der Diskussion werden die schon von Herrn Ander erwähnten geopolitischen Spannungen stehen. Das wird auch bei uns die Erreichung eines Kommuniqués schwierig machen. Wir werden es trotzdem versuchen. Ansonsten ist die Weltwirtschaftslage hat sich stabilisiert. Das ist positiv. Das Wachstum ist aber wenig dynamisch. Bundesminister Lindner, der die Delegation, die dann auch die Bundesbank, Bundesbankpräsident Nagel umfasst, anführen wird, begrüßt deswegen ausdrücklich die Empfehlungen des IWF, dass zur Beschleunigung der Wachstumsaussichten Strukturreformen auf der Basis einer durchhaltbaren Finanzpolitik durchgeführt werden müssen in allen Mitgliedstaaten. Durchhaltbare Finanzpolitik heißt, diejenigen, die noch zu hohe Haushaltsdefizite und einen zu hohen Schuldenstand haben, müssen jetzt beginnen, diesen zu konsolidieren. Ich würde gern zwei, wenn ich darf, Bemerkungen von Frau Behrensmann aufgreifen. Zum einen die Bekämpfung illegaler Finanzströme. Bundesminister Lindner wird deswegen auch an der Ministertagung der FATF, der Financial Action Task Force, teilnehmen, die ja das wichtigste Gremium zur Bekämpfung dieser illegalen Finanzströme ist. Und zweitens, wir unterstützen ausdrücklich alles, was Sie zum Common Framework gesagt haben. China ist der größte Gläubiger weltweit. Das ist ein Problem. Ohne China kriegen wir die Probleme nicht voran. Es gibt Trippelschritte, das ist erfreulich, aber der richtige Durchbruch. Wir arbeiten und wie gesagt, ich unterstreiche alles, was Sie dazu gesagt haben. So viel von mir, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Ergänzungen und dann steigen wir ein. Die Fragerunde für die SPD beginnt Manuel Graber.
Aber gerne, Herr Vorsitzender. Herr Staatssekretär, Frau Dr. Behrensmann, Herr Dr. Schäfer, vielleicht einmal direkt zum Leitbild der Bank, World Free of Poverty and a Livable Planet. Das schließt an die SDGs an. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, auch wenn die Zeichen nicht ausreichend werden. Ich finde, die ganze Reform liest sich auf dem Papier erstmal ganz gut. Aber auf dem Papier lesen sich viele Sachen gut. Es geht tatsächlich um die Umsetzung in den einzelnen Schritten. Bessere Zusammenarbeit ist so ein Schlagwort. Das klingt, wie gesagt, immer gut, aber dann tatsächlich in der Entwicklung bzw. dann in der Ausarbeitung wird es spannend. Die Bank definiert 8 Schwerpunkte bei den Herausforderungen, bei den globalen, von Klima bis Pandemie über Konflikte. Da wäre direkt meine erste Frage, vielleicht an Frau Behrensmann oder vielleicht auch an den Herrn Staatssekretär, vielleicht kann man es sich aufteilen. Gibt es eine 9. Herausforderung, und zwar die BRICS-Staaten, beziehungsweise die BRICS-Bank? Ist das, oder BRICS Plus kann man ja schon sagen, ist das eine 9. Herausforderung? Ich glaube nicht, dass man vor BRICS jedes Mal wie so ein Kaninchen vor der Schlange in Angst erstarren sollte, aber man muss sich auf jeden Fall intensiv mit denen beschäftigen. Sie haben es angesprochen, China. China spielt so ein Dual Play, würde ich sagen, eine Mischung aus Weltbank und eigenem BRICS Bank, beziehungsweise gibt es ja noch die Entwicklungsbanken, die sie sowieso schon haben. Die treiben sie ja auch weiter voran. Gerade bei China kann man, glaube ich, sagen, dass man eine Weiterentwicklung der bisherigen Strategie sieht. Es geht nicht nur um Flughäfen und es geht nicht nur darum, Rohstoffe abzubauen, sondern sie gehen kleinteiliger auch in einzelne Projekte rein, auch mit der privaten Wirtschaft zusammen. Ich glaube, das muss man sich genau anschauen. Und jetzt die zweite Frage an Frau Dr. Behrensmann. Es geht tatsächlich um die Privatwirtschaft. Wir sehen wenig Wachstum, wir sehen Zurückhaltung. Vielleicht mal zu den Risiken. Wie kann man mit den Risiken umgehen, beziehungsweise wie können die Risiken für die Privatwirtschaft abgebaut werden, beziehungsweise wie kann man da Vertrauen schaffen? Das vielleicht als Frage. Und gerade in den Entwicklungsländern sehen wir ja eben da auch eine gewisse Zurückhaltung. Von daher, wie schaffen wir das, privates Kapital mehr einzubeziehen und welche Sicherheiten können gegeben werden? Vielen Dank.
Herr Staatssekretär, Sie fangen an und dann gehen wir weiter rüber zu Frau Behrensmann.
Ja, Herr Abgeordneter, vielen Dank. Also man muss, Sie haben ja nach der BRICS-Bank gefragt, nicht? Also ich finde erstmal, wir sind in einer Situation, in der die Bedarfe so exorbitant gestiegen sind, dass ich es für falsch halten würde, jetzt Bemühungen um Entwicklungsfinanzierung sozusagen zu diskreditieren oder sie zu ignorieren. Die BRICS-Bank ist aber, ich sage mal, wenn man die Weltbank als Maßstab nimmt, mit einer relativ niedrigen Kapitalisierung am Markt, und wenn ich das richtig beobachtet habe, auch gerade in den letzten Monaten durchaus auch von internen Spannungen gekennzeichnet. Ja, weil also die Präsidentin dieser Bank ist uns ja wohl bekannt, ist die ehemalige brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff. Und die offensichtlich bemüht ist, sozusagen das Ansehen dieser Bank nicht durch die Verletzung von bestimmten Sanktionsregimen zu diskreditieren, weshalb Russland ja eine Sondersitzung vor einigen Monaten einberufen hat, weil sie sich darüber beklagt haben, dass die Bank nicht in ihren Märkten investiert. Also ich denke, wir beobachten das mal in Ruhe, aber es ist jetzt nach meinem Wissen kein Kooperationspartner für die Weltbank und im Moment auch spielt auch nicht in derselben Liga. Aber es ist mit sehr viel politischem Kapital der BRICS-Staaten unterlegt und insofern muss man das auf der Tagesordnung behalten.
Ja, vielen Dank. Also ich beantworte erstmal die Frage zum Privatkapital. Privatkapitalmobilisierung ist in der Tat sehr wichtig, um eben die Agenda 2030 zu finanzieren. Wichtige Absicherungsmechanismen sind also die Absicherung von Wechselkursrisiken, Garantien und auch die Mobilisierung von Anfangskapital, weil gerade am Anfang die Kapitalkosten und auch die Risiken relativ hoch sind. Die Weltbank hat, und das ist finde ich eine sehr gute Initiative, hat versucht, ihre Garantie, ihre Struktur der Garantien zu reformieren. Und sie hat nämlich 20 verschiedene Garantiearten und hat versucht, hier eine komprimierte Struktur, eine vereinfachte Struktur und auch einen vereinfachten Prozess herzustellen. Und insofern glaube ich, dass das Garantieinstrument ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Soll ich noch was zur BRICS-Bank sagen?
Frau Behrensmann, tut mir leid, das ist alles schon rot bei Ihnen. Und wenn wir jeder überziehen, dann können wir die zweite Fragerunde uns auch schenken. Das kann sowieso passieren, wenn wir so ein bisschen überziehen. Weil die zweite Fragerunde ist nur 2 Minuten, von daher wäre sie knapp. Also Volkmar Klein für die CDU.
Wenig Zeit für komplexe Themen und die Frühjahrstagung wird ja auch, denke ich schon, vor allen Dingen unter dem Eindruck des Spagats stehen, die alten Twin Goals der Weltbank weiterhin erfüllen zu müssen, weil das der Süden natürlich erwartet. Und gleichzeitig noch Geld zu haben für die Global Public Goods und dabei nicht seitens des Nordens oder seitens der Europäer und Amerikaner als zu belehrend aufzutauchen, weil das ja möglicherweise gerade auch dazu beigetragen hat, dass so viele Länder einfach sich Hilfe suchend an die BRICS-Bank wenden, die, wie wir gerade gehört haben, ja überhaupt nicht leistungsfähig ist, das bedienen zu können, aber irgendwie als Hilferuf ist es ja da. Und insofern ist es aber, glaube ich, gut, dass wir einen relativ breiten Konsens haben, die Weltbank bei der Sache zu unterstützen. Und ich möchte mich auch noch mal ausdrücklich beim Staatssekretär bedanken, dass er gestern bei dem Freundeskreis der Weltbank dabei gewesen ist, um das noch mal dokumentiert hat. Ich würde meine Frage dann aber jetzt vielleicht an die Frau Behrensmann und auch an den Dr. von Gleist richten, weil Sie haben gesagt, die Steuerquote ist auch sehr unterschiedlich. Aber der Addis Abeba-Prozess, auch der Afrikaner, legt ja Wert darauf, die Steuerquoten zu erhöhen. Jetzt könnte ich erneut noch mal sagen, der Ottmar von Holz wird begeistert sein und diesmal keine Gründe finden, warum ihr das dann abgelehnt habt. Wir hatten nämlich letztes Jahr einen Antrag, die Steuerquote, die Länder zu unterstützen, die Steuerquoten zu erhöhen. Nigeria hat eine Steuerquote, eine volkswirtschaftliche Steuerquote von je nach Berechnung 2, 3 oder vielleicht 5, 6%, die anderen westafrikanischen Länder aber von 15%. Nigeria hat aber ein sehr viel höheres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als die anderen Länder. Also müsste da eigentlich viel getan werden. Und die Frage an Eidos, was können wir da tun, um die Länder zu unterstützen, die Quote zu erhöhen? Und Dr. von Kleist ist ja nicht nur jetzt im BMF, sondern hat ja auch eine riesengroße internationale Erfahrung in IMF und Weltbank. Vielleicht können Sie aus Ihrer Erfahrung auch noch 30 Sekunden dazu beitragen.
Also die Zeit ist schon gut aufgeteilt worden. Frau Behrensmann, Sie haben 1 Minute.
Okay, also das ein großes Problem ist, dass die Volkswirtschaften oft wenig formalisiert sind, die Steuerbemessungsgrundlagen gering sind und durch den Wettbewerbsdruck von außen auch die Unternehmenssteuern gesenkt werden. Ja? Was wichtig wäre, wäre erstens die Verbreiterung der Steuerbasis durch mehr Transparenz, Effizienz, Effektivität. Es wäre wichtig, die Steuerkapazitäten besser aufzubauen, die Digitalisierung heran, die Digitalisierung zu fördern, damit auch Steuerhinterziehung aufgedeckt werden kann und verhindert werden kann und vor allem auch die Diversifizierung von Einnahmen. Häufig sind es in den Ländern ja nur Verbrauchssteuern und die wirken auch noch regressiv. Ja? Das heißt, sie sind auch noch, also führen auch noch zu Ungleichheit.
Gut, ich kann allem zustimmen, was eben gesagt wurde. Sie laufen damit offene Türen bei uns. Wir nennen das im internationalen Bereich Domestic Resource Mobilization. Und es ist in der Tat so, dass arme Länder nicht alle arm sind, sondern die Reichen sich der Besteuerung entziehen. Also insofern sind wir sehr dabei. Die UNO halten wir jetzt nicht für das geeignete Gremium, weil da die Diskussion über die Besteuerung sehr schnell über die nationale Eigenbesteuerung hingeht, zu wie ziehen wir Steuern von den reichen Ländern ab, also zum Beispiel von uns. Also da würde ich vorwarnen, dass diese Steuerung, sondern dass wir brauchen keine One-Size-Fits-All-Diskussion zu Steuerfragen, sondern IWF und Weltbank, gegebenenfalls mit Unterstützung der OECD, beraten einzelne Länder, wie sie ihre Steuerquote erhöhen können. Die Überschrift über dem amerikanischen Finanzministerium lautet: Steuern sind der Preis für eine zivilisierte Gesellschaft. Das unterstütze ich.
Gut, und dann kämen wir zu den Grünen. Katrin Henneberger.
Vielen Dank. Meine erste Frage wäre allgemein zur Umsetzung der Reform der Weltbank an Herrn Schäfer gerichtet. Das Weltbankmanagement hat letzte Woche die nächsten Schritte des Reformprozesses der Weltbank dargelegt. Und wie bewerten Sie insgesamt diese Vorschläge? Zum Zweiten möchte ich gerne konkreter auf Ihr Eingangsstatement eingehen, insbesondere auf die von Ihnen beschriebene Problematik der noch bestehenden indirekten Finanzierung von neuer fossiler Infrastruktur. Und auf der letzten UN-Klimakonferenz haben wir als Weltgemeinschaft eine Abkehr von den Fossilen beschlossen. Und der naheliegende Schritt ist natürlich auch ein Ende der direkten als auch der indirekten Finanzierung, auch im Privatsektor, für neue fossile Infrastruktur und eine Umschichtung für Investitionen in eine Just Transition. Und Herr Schäfer, da hätte ich die Frage, welche Maßnahmen müssten getroffen werden, um die Handelsfinanzierung transparenter zu gestalten und Safeguards zu implementieren, um sicherzugehen, dass auch bei der Handelsfinanzierung Finanzierung von fossiler Infrastruktur beendet wird? Und an die Bundesregierung, an Herrn Ahn, hätte ich die Frage, was gedenkt die Bundesregierung auch hier zu tun, zu fordern, damit eine anhaltende Finanzierung, eine indirekte Finanzierung von fossiler Infrastruktur wirksam gestoppt wird? Und welche Rolle spielt in dieser Überlegung auch rechtlich verbindliche Ausschlusslisten?
Dass wir mit Herrn Schäfer anfangen und dass der Herr Schäfer vielleicht noch 30 Sekunden für einen übrig lässt.
Ja, ich werde es versuchen. Vielen Dank. Genau, die Umsetzung der Reform, ich glaube, da hat die deutsche Bundesregierung auch in Zusammenarbeit mit den anderen Like-Minded-Staaten wirklich gute Arbeit geleistet. Alle Aspekte, die auch schon angesprochen worden sind im Hinblick auf die zusätzlichen Finanzierungspotenziale, sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Die Probleme, die wir halt vor allem in der Umsetzung noch sehen, ist, dass bei diesen ganzen Fragen um die Frage des Mehrgeldes auch die Frage der Qualität noch stärker mit reinkommt. Die Scorecard wurde auch schon erwähnt, die spielt da eine wichtige Rolle. Letztendlich gibt es aber im Hinblick darauf, dass man auch zusätzlich in fragilen Kontexten investieren möchte, einfach zunehmend mehr Risiken für die Menschen vor Ort und auch die Natur. Und wir sehen aktuell noch nicht, wie sichergestellt wird, dass dieses Mehrangeld tatsächlich auch positive Auswirkungen erzielt und beziehungsweise wie man tatsächlich wirksam damit umgeht, wenn negative Auswirkungen auftreten. Und die werden auftreten zwangsläufig. Und in dieser gesamten Reformdebatte fehlt einfach dieser Bereich der Rechenschaftspflicht und die Aufsichtspflicht gegenüber des Managements. Die ist einfach noch sehr, sehr unterbelichtet sozusagen. Und da bräuchte man auf jeden Fall mehr politisches Engagement, was das angeht. Auch immer im Hinblick auf die Frage, wenn wir eine bestimmte Veränderung in den Finanzierungsinstrumenten umsetzen, welche Auswirkungen hat das denn tatsächlich auf die Möglichkeit, diese Finanzierungsinstrumente auch wirksam zu begleiten und zu überwachen? Es wurde angesprochen, die Problematik der Handelsfinanzierung. Hier ist das Problem einerseits, dass teilweise wirklich noch die Daten sozusagen, die IFC publiziert, inkonsistent sind, dass aber auch selbst den Aufsichtsratmitgliedern unseren Informationen nach noch zu wenig Informationen darüber zur Verfügung stehen, wo diese Handelsfinanzierung überhaupt landet. Man muss dabei verstehen, dass die Handelsfinanzierung häufig über Zwischenbanken weitergegeben wird und wir dann einfach nicht wissen, sozusagen, wie diese Zwischenbanken diese Finanzierung dann weiter nutzen. Und da braucht es einfach massiven Zuwachs an Transparenz. Das kann man natürlich einerseits dahingehend versuchen, dass man versucht, diese Banken, die diese Gelder erhalten, zu mehr Transparenz zu verpflichten. Natürlich muss man natürlich auch das Management darauf anhalten, diese Daten zu liefern. Oder man kann halt über Richtlinien oder die auch angesprochenen Ausschlussrichtlinien, Ausschlusslisten dafür sicherstellen, dass fossile Brennstoffe darauf gesetzt werden und diese Ausschlussliste dann in den rechtlich verbindlichen Kreditverträgen der Bank landet, in allen Instrumenten und somit einfach die Weitergabe in diese Sektoren rechtlich verbindlich verboten ist. Das wäre mein erster Ansatz, auch vor dem Hintergrund, dass wir erwähnt haben, dass diese Methodologien, die Paris Methodology und andere Instrumente einfach nicht wirksam sind aktuell. Und ich hoffe, damit habe ich noch 30 Sekunden übrig gelassen.
Das hat nicht ganz gereicht, sodass wir es vielleicht auf die nächste Runde verschieben müssen, die Antwort vom Staatssekretär Annen. Aber für die FDP greift jetzt ins Geschehen Till Mansmann ein.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Schäfer. Wir haben großes Verständnis dafür, für die Grundthese, natürlich muss am Ende irgendwann mal das fossile Zeug im Boden bleiben. Wir haben jetzt sehr viele Vorschläge gehört, wie man sozusagen das finanziell austrocknen kann. Wir sehen ein bisschen die Gefahr, dass man das Pferd da von hinten aufzäumt, denn wir müssen immer die Frage stellen, durch was ersetzen wir das? Wo kommt die Energie der Zukunft her? Schon gar in der Situation, wo wir nicht nur die fossilen 1:1 ersetzen wollen, sondern einen wachsenden Energiebedarf. Es geht ja um die Armutsbekämpfung auch. Es geht um ein massives Wirtschaftswachstum, was gerade in Afrika gebraucht wird, wie wir Alternativen schaffen. Also ich würde mal die Frage umdrehen und sagen, welche Vorschläge haben Sie denn? Wie sieht denn die Energieversorgung Afrikas in Zukunft aus, wenn die fossilen erfolgreich rausgedrängt worden sind aus dem Markt? Und welche Mechanismen schlagen Sie vor, um das zu fördern und aufzubauen?
Herr Schäfer, direkt.
Ja, ich hoffe sehr, dass die Energieversorgung Afrikas erneuerbar gestaltet wird. Und ich würde da auch das Potenzial, ich meine, es gibt genügend Szenarien, die da auch vorliegen für die erneuerbare Energien. Wir sagen ja auch nicht grundsätzlich, dass es nicht einzelne Ausnahmefälle geben kann, sozusagen, indem man vielleicht auch noch auf fossile Technologien zurückgreift, um eine bestimmte Transformation gestalten zu können oder einen Übergang gestalten zu können. Aber ganz grundsätzlich sehen wir es einfach als, wie auch im Eingangsstatement erwähnt, als eine wichtige Rolle der Weltbank, dass die sozusagen ihren Einfluss auch nutzt, um diese Trends und die wirkliche Kehrtumwende einzuleiten dahingehend, dass sie diese fossilen Förderungen strukturell ausschließt, um damit auch die entsprechenden Anreize im Privatsektor zu setzen. Die Weltbank ist ja sehr, sehr aktiv in der Mobilisierung von Privatkapital und dieses kann man auch durch die entsprechenden Richtlinien umwidmen bzw. umleiten und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das so gelingen könnte.
Herr Mansmann.
Zur gleichen Fragestellung würde ich gerne Frau Dr. Behrensmann hören. Genau.
Okay, vielen Dank. In der Tat ist das ein großes Problem. Wir haben das in Südafrika gesehen. Südafrika ist zwar jetzt ein besonderes Land in Subsahara-Afrika, ja, aber das Problem ist ja, dass die Industriestrukturen so stark auf diesen fossilen Energien aufbauen und dass man zusätzlich zu der Investition, also das erneuerbare Energien, dass man die Industrie, also die Wirtschaftsstrukturen verändern muss, ja. Also dahingehend verändern muss, dass sie weniger mit fossilen Brennstoffen arbeiten sozusagen. Also das ist ein wesentlicher Grund. Und abgesehen davon, Sustainable Finance ist hier auch ganz wichtig und die JetPs. Ja. Vielen Dank.
Wenn ich noch eine Minute habe, dann würde ich das Thema noch mal wechseln, Herrn Staatssekretär anfragen. Es gab ja starke Vorbehalte aus den EZ-Partnerländern bei den Umstrukturierungen in Richtung, dass der Fokus vielleicht verloren geht auf die Armutsbekämpfung. Wie gehen wir diplomatisch mit diesem Thema um oder halten Sie das für ausgeräumt? Oder was sind da jetzt die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, das zu erklären, Klima gegen Armutsbekämpfung?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass wir mit dem neuen Mission Statement, wo ja letztlich alle mit an Bord waren, tatsächlich einen großen Schritt in Richtung Konsens gegangen sind. Aber ich will auch ganz offen sagen, aus meiner Sicht wird sozusagen das Urteil von Seiten vor allem der LDCs davon abhängen, ob wir eine vernünftige IDA-Replenishment-Runde hinbekommen oder nicht. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist nicht trivial, weil ich im Moment nicht so richtig, also die Erwartungen an Deutschland sind natürlich klar, dass wir mehr geben als beim letzten Mal. Dafür gibt es auch sehr, sehr gute Gründe. Aber Sie kennen alle die gegenwärtige Haushaltslage. Und die ist natürlich auch bei unseren Partnern kein Geheimnis. Und wir sind auch nicht das einzige Land, das im Moment mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Deswegen arbeiten wir auch mit dem Management der Weltbank über die Frage, noch mal längere Kreditlinien beispielsweise, die dann de facto eigentlich Grant-Charakter haben und anderes. Das wird aber sehr da auf die Details und am Ende auch auf das Gesamtpaket ankommen. Insofern, wir haben einen großen Schritt gemacht, aber die Gefahr besteht aus meiner Sicht, dass bei einem aus Sicht der LDCs sozusagen Misserfolg bei EIDA insgesamt sozusagen auch Teile dieser Unterstützung wieder zurückgezogen werden könnten.
Vielen Dank. Und für die AfD Herr Frohnmeier.
Ja, vielen Dank. Der Kollege hat es gerade angesprochen. 55% der Länder des globalen Südens sind in einer schwierigen Situation, was Verschuldung anbelangt. Und die Frage, die sich stellt und auch immer wieder mit einem Vorwurf einhergeht, ist, dass aufgrund der Ausrichtung der Weltbank zur Klimabank und auch der Vorgaben ein Stück weit die Armutsbekämpfung ins Hintertreffen gerät. Ich habe jetzt so etwas Ähnliches bei einer Reise in die Mongolei erlebt. Dort wurde deutlich gemacht, dass man Interesse daran hat, über Banken ein Kohlekraftwerk zu finanzieren. Und man muss sich das so vorstellen, jedes vierte Kind hat dort Schwierigkeiten mit Lungenkrankheiten, weil dort alte Kraftwerke, Kohlekraftwerke in Betrieb sind. Und jetzt mal ganz nüchtern gesagt, ein modernes Kohlekraftwerk würde dort wahrscheinlich die gesundheitliche Situation der Leute durchaus verbessern oder wäre zuträglich. Und meine Frage ist, ob die Weltbank zukünftig dann eben auch, wie beispielsweise die deutsche KfW sagt, diese Projekte finanzieren wir gar nicht mehr während der Transformation zur Klimabank. Ich meine, Sie lehnen ja im Moment auch solche Projekte ab, also was konventionelle, ich sage jetzt mal, Finanzierungen für beziehungsweise konventionelle Energieträger anbelangt. Da wollte ich noch mal fragen, ob wie Sie diesen, ich sage jetzt mal, diese Schwierigkeit, dass auf der einen Seite beim Thema Fokus Klima, was ja mehr staatliche Ausgaben bedeuten würde, weil ein Transformationsprozess in diesen Ländern stattfinden muss, versus eben der Armutsbekämpfung und eben auch was gesundheitliche Aspekte anbelangt, wie dieses Beispiel, das ich gerade gegeben habe mit der Mongolei. Das würde mich interessieren. Und dann wäre die zweite Frage, wie sich eigentlich die No-Pariser-Club-Klauseln von China auf die Weltbankfinanzierung auswirken. Die dritte wäre, ob Sie noch mal etwas zur New Development Bank sagen könnten. Wir wissen ja, dass die, ich sage jetzt mal, Kriterien an die Vergabe von Krediten dort nicht unbedingt vergleichbar mit den Kriterien der Weltbank sind, dass manche sagen, es könnte eine Alternative für Staaten des globalen Südens sein, um eben an, ich sage jetzt mal, einfachere Finanzierungen zu kommen. Wie bewerten Sie das und wie sehen Sie die Entwicklung? Danke.
Bisschen schwierig, weil Sie haben denen nur noch 1 Minute und 20 Sekunden für 4 Fragen übrig gelassen. Aber ich will sagen, fangen wir mit dem Staatssekretär an.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich sage vielleicht mal einen Satz zu dem Dilemma, das Sie da beschrieben haben. Also grundsätzlich ist die Haltung und die Politik der Weltbank klar. Keine Finanzierung mehr im Bereich der Fossilen, und das unterstützen wir auch. Das gilt auch für unsere Förderbanken, für die KfW beispielsweise, ist auch in entsprechenden Richtlinien niedergelegt worden. Man muss trotzdem, wenn man die Debatte richtig einordnen will, die global auch im Moment stattfindet, natürlich wissen, dass wenn man sich sozusagen trotz dieser richtigen Grundsatzentscheidung keinerlei Flexibilität offen hält, dass dann sich Länder wie die Mongolei, aber es gilt auch, ich sag mal,
auch, es gibt auch ein Land wie zum Beispiel Guinea, die im Moment enorme Gasvorhaben ausbeuten und die diese traditionelle Finanzierung nicht in Anspruch nehmen können aufgrund dieser Regelung, dass das eine geopolitische Komponente hat, weil man sich dann woanders Finanzierung sucht. Das muss man wissen. Das ist keine Relativierung des grundsätzlichen Kurses, aber wir sind uns dieses Dilemmas durchaus bewusst.
Dann kämen wir zur zweiten Runde, weil die Zeit jetzt auch schon wieder abgelaufen ist. Dann müssen Sie die Fragen in der zweiten Runde vielleicht noch mal an Herr Gaber beginnt. Wir haben aber nur noch 2 Minuten.
Ich muss ins Plenum, Herr Vorsitzender, von daher mache ich auch noch 2 Minuten. Sie wollten noch was zu den BRIC-Staaten sagen. Die Möglichkeit würde ich Ihnen gerne noch mal geben. Herr Staatssekretär, Sie sagten, wenn ich das eben richtig verstanden habe, dass bei der Weltbank auch nicht in Planung ist, mit BRICS zusammenzuarbeiten, mit der BRICS-Bank. Das habe ich richtig verstanden, also dass das ausgeschlossen ist.
Und, ich kenne keine Pläne. Also ob es für die Zukunft für immer ausgeschlossen ist, hängt ehrlich gesagt auch mit der Governance der BRICS-Bank selber zusammen.
Ne? Machen Sie ruhig weiter.
Frau Behrensmann.
Ja, vielen Dank. Ja, also die BRICS-Bank und die Asian Investment in, Infrastructure Investment Bank wurden ja als Antwort auf die traditionellen Banken errichtet. Und die AIIB ist relativ schnell, relativ aktiv gewesen, während die BRICS-Bank ja recht verzögert aktiv war. Und das ist das eine. Deswegen glaube ich auch, die BRICS-Bank, so wie Herr Annen das auch gesagt hat, ist nicht so effektiv, noch nicht so effektiv. Interessant ist aber auch die Anteilseignerstruktur, die ist ja bei der AIIB, da sind ja auch westliche Staaten oder weltweit, während bei der BRICS-Bank sind es eben nur die BRICS-Staaten. Und insofern ist es natürlich ungünstig für uns, ja, also für uns, also für die Deutschen, ja, oder für die westlichen Staaten, dass wir da nicht mit eingebunden werden. Die AIIB ist aber insofern, sie finanziert ja viel von der Belt and Road Initiative. Und das, da ist wirklich die Frage, wie wir damit umgehen, ja, das ist sozusagen eine große Baustelle, glaube ich, für uns. Vielen Dank.
Dann werden wir zur CDU-CSU kommen, Herr Klein.
Ja, die Zeit ist ja eigentlich schon fast um und ich will eigentlich nur diese Frage noch mal gerade erweitern, weil bei der AIIB habe ich eigentlich bisher immer gehört, dass die fast nichts selber finanziert, sondern ganz viel Weltbank kofinanziert. Das kann aber ja dann nicht stimmen bei der Belt and Road Initiative. Vielleicht können Sie das bei mir jetzt entstandene Missverständnis noch mal aufklären.
Entschuldigung, ja, ich meine, dass die Belt and Road Initiative und die AIIB, also da gibt es ja viel Infrastrukturfinanzierung, ja, und da könnte es auch Überschneidungen geben. Ja, das meinte ich damit.
Nee, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Also Überschneidungen, also ich höre, dass die AIIB einiges kofinanziert.
Das stimmt auch.
Weil was die Weltbank finanziert, weil man auch noch meint, dass die AIIB bisher noch zu wenig eigene Analytik aufgebaut hat, um das bewerten zu können. Aber bei der Belt and Road Initiative Projekten, da ist doch die Weltbank möglicherweise, also meiner Vermutung nach, nicht beteiligt.
Nein, nicht.
Oder haben Sie jetzt gerade gesagt, dass es Überschneidungen gibt und auch die Weltbank Belt and Road
Initiative? Nein, Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Das war ein Missverständnis. Ich meinte nur, dass es möglicherweise in China Projekte finanziert, die von der AIIB finanziert werden, die aber gleichzeitig auch förderlich sind für die Belt and Road Initiative. Ob es da möglicherweise sozusagen Vorteile für China gibt. Ja, das wollte ich damit sagen. Aber ich wollte nicht sagen, dass die Weltbank über die AIIB, die Belt and Road Initiative, finanziert.
Das habe ich immer noch nicht verstanden, was Sie sagen wollten. Also das können wir jetzt nicht mehr auflösen, schaffen wir nicht mehr, Frau Henneberger.
Genau, ich habe noch 2 Nachfragen. Einmal noch mal zum Thema Menschenrechte. Der Bridge Academy-Fall hat ja gezeigt, dass es noch Missstände gibt, beziehungsweise Verbesserungspotenzial in der Aufarbeitung und im Schutz der Betroffenen. Da würde ich sehr gerne von Schäfer und von der Bundesregierung hören, welche Maßnahmen hier getroffen werden müssten, um dies zu verbessern. Und dann noch mal die Nachfrage an Herrn Ahnen, weil das bei der ersten Runde die Zeit knapp war. Mit Blick auf verbindliche Ausschlusslisten für indirekte fossile Finanzierung, welche Maßnahmen hier die Bundesregierung vorhat. Danke.
Herr Annen.
Ja, vielen Dank. Also genau, es fehlte vorhin da, fehlten noch ein paar Minuten, Frau Annenberger, sorry. Also die Weltbank hat ja in diesem Jahr noch mal eine Überprüfung, auch eine externe Überprüfung dieses Accountability Mechanism in Auftrag gegeben, und das unterstützen wir. Wir haben ja ähnliche Instrumente auch bei unseren eigenen Förderbanken, also unabhängige Mechanismen. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben da auch Vertrauen in das Management der Weltbank, die natürlich auch wissen, gerade der neue Präsident, dass die Reputation der Bank neben dem Rating und vielen anderen Punkten eben ein hohes Gut ist. Insofern, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. IFC ist ja auch angesprochen worden. Die sagen uns, dass sozusagen die Exclusion List, die es gibt bei der Weltbank, auch für IFC gilt. Davon gehe ich jedenfalls aus, dass das dann auch so umgesetzt wird. Und ansonsten setzt sich die Bundesregierung immer für die notwendige Transparenz ein. Und wir sind auch selbstverständlich gerne bereit, wie wir das zum Teil ja bei KfW und EEG auch gemacht haben, immer wenn Sie da Nachfragen haben, hier auch im Ausschuss oder auch bilateral darüber zu berichten.
Herr Mansmann verzichtet aus zeitökonomischen Gründen, und die AfD hat das, die letzte Frage.
Ja, ich wollte eigentlich noch mal die Fragen stellen, die ich in der ersten Runde gestellt hatte. Wenn die noch geläufig sind, würde ich sie nicht wiederholen. Dann hätten Sie mehr Zeit.
Also, Pariser Club, China. Das ist, glaube ich, eine Frage ans BMF, Herr von Kleist.
Ja, no Pariser Club-Klausel, China New Development Bank.
Ja, also in der Tat, China ist nicht Mitglied im Pariser Club, aber sie nehmen an vielen Verhandlungen, da wo sie großer Gläubiger sind, teil, aber fühlen sich deswegen durch die Vereinbarung des Pariser Clubs nicht gebunden. Das ist so eine Art Zwitterstellung. Deswegen haben wir versucht, über das Common Framework, wo alle G20-Mitglieder gleichberechtigt mit dabei sind, China einzubinden. Das Problem ist, die Vereinbarungen im Common Framework sind bisher nur unverbindliche Empfehlungen. Die Umwandlung in tatsächlich ein Rulesbook, wie wir es nennen, also nach dem Motto, das ist gegen China und andere neue Gläubiger nicht zu machen. Also das ist ein sehr dickes Brett, an dem wir schon seit Jahren bohren, aber ohne die aktive und positive Teilnahme von China kommen wir nicht richtig voran. Das ist wohl wahr.
Dann hatten Sie noch eine weitere Frage.
Das hätte mich auch noch interessiert. Die Extremwetterklauseln sind ja jetzt mit aufgenommen worden bei der Kreditvergabe. Gibt es da schon Beispiele dafür, dass das umgesetzt wurde, beziehungsweise dass es in Anspruch genommen wurde?
Herr von Kleist.
Also Extremwetterklauseln gibt es in einzelnen Fällen. Und auch nur bei sozusagen einem begrenzten Instrumentarium, zum Beispiel beim IWF, da gibt es eine spezielle Fazilität, die hierfür vorgesehen ist. Ansonsten gehen wir davon aus, dass Extremwetterereignisse auch Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz haben. Und wenn sie Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz haben, dann sind sie generell IWF sozusagen relevant. Was bei bilateralen Umschuldungen, wie weit es dazu im Zusammenhang damit dann Debt Swaps oder solche Sachen geht, ist dann wieder ein ganz eigenes Thema, was die Zeit jetzt hier überschreitet.
Gut, apropos Zeit, wir sind am Ende unserer Sitzung angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen, vor allem hier für diesen Tagesordnungspunkt bei Frau Dr. Katrin Behrensmann und Herrn Dustin Schäfer sowie Frau Julia Lehmann vom BMZ und Dr. Rüdiger Wilhelm von Kleist zum BMF. Herzlichen Dank, und die Sitzung ist damit geschlossen. Der Tagesordnungspunkt Sonstiges übergehen wir.